Hallo liebe Zuhörende, dies ist eine neue Folge der Denkfabrik Medizin. Ich bin Ingo Krenz, Internist und Nephrologe aus Hamburg und mir gegenüber sitzt
Andreas Klinge, Internist und Diabetologe, auch aus Hamburg, und zusammen sind wir die Denkfabrik Medizin.
So ist das. Andreas, ich habe eine Überraschung für dich.
Oh.
Ja, die Cholesterin-Geschichte, die wir in Folge 17 und 19 ja schon ziemlich ausführlich erzählt haben,
ja,
die erhält jetzt eine Fortsetzung.
Okay.
Es gibt eine neue Studie. Ich dachte, die nehmen wir uns mal vor für eine unserer Folgen. Der Teufel steckt im Detail.
Sehr gut.
Denn ich finde, die Studie eignet sich dafür ganz toll. Ne? Es handelt sich um die sogenannte EDSPAVE-Studie, die im April im New England Journal veröffentlicht ist. Ne? Wir haben ja in den Episoden 17 und 19 eine ziemlich klare Position bezogen und haben gesagt, die Empfehlung, LDL-Cholesterin auf Zielwerte unter 55 Milliliter pro DL zu senken, wie das die Empfehlung zum Beispiel der ESC ist, entbehrt jeder direkten Evidenzgrundlage.
Das haben wir gesagt, ja.
Es gibt keine Kopf-zu-Kopf-Studien für Zielwerte. Ne? Alle Studien, auf die sich diese Empfehlung stützen, einschließlich dieser großen CTT-Meta-Analysen, vergleichen Medikamente und Medikamentendosen, aber nicht LDL-Zielwerte. Und wir haben gesagt, dass die Annahme, dass die LDL-Senkung das allein maßgebliche Wirkprinzip sei, ist selbst nicht direkt bewiesen. Und nun kriegen wir also diese EDSPAVE-Studie aus dem New England Journal auf den Tisch gelegt. Und da werden zum ersten Mal tatsächlich Zielwerte direkt miteinander verglichen. Nämlich kleiner 55 Milligramm pro DL versus kleiner 70 Milligramm pro DL. Andreas, magst du uns die Studie mal kurz vorstellen?
Gerne. Finde ich auch spannend. Wir sind zu dieser Studie ja auch gleich gefragt worden. Wir hatten Nachfragen auf Spotify, wo man sagte, ob denn unsere Position sich geändert hat. Deswegen ist das sozusagen vielleicht ja heute auch unsere Antwort auf diese Frage.
Ja.
Was die Kolleginnen und Kollegen da gemacht haben, ist, die haben, du hast schon gesagt, sie wollten, haben zwei verschiedene LDL-Zielwerte verglichen und das Ganze haben sie gemacht in Südkorea. Das ist eine Studie, in der nur Menschen aus Südkorea teilgenommen haben.
Mhm.
Und es sind Menschen, die alle eine manifeste kardiovaskuläre Erkrankung haben. Und die sind dann sozusagen in der Ausgangsgruppe sind die angeschaut worden, sind randomisiert worden auf zwei verschiedene Zielwerte, die erreicht werden sollten. Dann war die Standardtherapie waren Statin. Und dann gab es sozusagen als Möglichkeit zum Add-on gab es Ezetimib. Es hätte auch, glaube ich, rein theoretisch die Möglichkeit für einen PCSK9-Hemmer gegeben. Die ist aber in fast keine Mini-Anzahl von Patientinnen und Patienten, die das bekommen haben.
Also zu Beginn unter 1% und das nimmt dann über die Studiendauer etwas zu und ist dann am Ende dieser 3 Jahre bei knapp 2% der Leute. Also mehr nicht.
Ne? Nee.
Kleiner Teil.
Kleiner Teil. Und das sind insgesamt gewesen
3000 Leute, ungefähr bummelig 1500 pro
1500
Gruppe.
In jeder Gruppe. Und die sind nachverfolgt worden über 3 Jahre. Und es gab einen kombinierten Endpunkt. Und wie das immer so ist in diesen Studien, einzelne Endpunkte, dann braucht es irgendwie plötzlich 30 Jahre oder 500.000 Patienten gefühlt. Das heißt, es war ein kombinierter Endpunkt aus Tod durch kardiovaskuläre Ursache, nicht fataler Herzinfarkt, nicht fataler Schlaganfall, jede Art von Revaskularisation oder eine Krankenhauseinweisung für instabile Angina pectoris.
Genau.
Das ist alles zusammen in einen Endpunkt getan worden. Und die sekundären Endpunkte waren ehrlich gesagt Sicherheitsendpunkte. Das waren keine Wirksamkeitsendpunkte mehr.
Na, und Sie haben dann, glaube ich, die einzelnen Endpunkte sind auch aufgeführt. Das haben Sie auch auseinandergenommen. Und dann haben sie ja noch so einen Mischmasch gemacht, wo sie dann immer versucht haben, irgendwie so 3 miteinander zu kombinieren, um zu gucken, nicht, ob das alles schön signifikant ist. Aber das werden wir nachher alles ja noch genau erzählen,
genau,
was da so rauskommt. Ne? Willst du uns jetzt schon verraten, was der kombinierte Endpunkt war? War der signifikant?
Der kombinierte Endpunkt hat sich signifikant unterschieden. Der Endpunkt ist am Ende erreicht worden in der intensiv behandelten Gruppe bei 6,6% der Patienten und in der konventionellen mit dem etwas entspannteren LDL-Cholesterinziel bei 9,7%. Das ist eine absolute Risikoreduktion von 3,1%. Das ist richtig viel. Und die Number to Treat, die sich daraus ausrechnet, ist 33. Also wie das so ist, ne? Das flattert einem am Donnerstag per E-Mail ins Haus, der Inhaltsangabe dachte ich, oha, wir müssen richtig, müssen wir was ändern? Müssen wir,
die Welt sieht anders aus.
Die Welt sieht anders aus. Waren wir zu lässig und haben gesagt, oh, müssen wir jetzt doch zu Kreuze kriegen und sagen, dass wir müssen LDL-Zielwerte titrieren. Das war mein erster Gedanke. Denn also es ist eine beeindruckende Risikoreduktion.
Mhm. Also das klingt ja erstmal nach der endgültigen Klärung der Frage nach dem richtigen LDL-Zielwert.
Ja.
Also wir wissen jetzt, dass kleiner 55 besser ist als kleiner 70. Oder hast du vielleicht doch noch den Teufel im Detail gefunden?
Na, es gibt so ein paar Teufel im Detail. Also die erste Frage, die sich ja gestellt hat, ist, was für LDL-Ziele haben die denn, was für LDL-Werte sind denn im Mittel erreicht worden? Mhm. Also die sind gar nicht unter 55 gekommen. Die in der strengeren Gruppe sind bei 56 Milligramm pro Deziliter im Mittel gelandet und in der anderen Gruppe bei 66. Das heißt, die Gruppe war gerade mal um 10 Milligramm pro Deziliter unterschiedlich.
10 Milligramm?
Ja.
Und dann habe ich noch gelesen, dass nur 60% der Leute in der intensiven Gruppe haben tatsächlich einen Zielwert unter 55 erreicht, 40% nicht.
Das ist erschreckend.
Also 40% sind im Prinzip so wie die Kontrollgruppe.
Absolut. Wenn man das so im Detail anguckt, was man sich ja gewünscht hätte, wäre sozusagen zu sehen die Kurven der Verteilung der LDL-Werte in den beiden einzelnen Gruppen. Und da muss man, glaube ich, sagen, wenn man sich das, also ich habe die Zahlen, ich habe das nicht grafisch gefunden, aber es gibt eine riesengroße Überschneidungsfläche. Ja. Ein ganz großer Teil der Patienten in beiden Gruppen hat identische LDL. Mhm.
Klingt nach Werte. Mengenlehre.
Das klingt nach, ja genau, die Schnittmenge ist, sagen wir mal, sehr groß. Und das macht's natürlich, also das ist schon einer der wichtigen Punkte, wo man sich überlegt, warum ist denn das so unterschiedlich ausgegangen?
Was sagen wir denn zu 10 Milligramm LDL-Zielwertunterschied und dann so ein Riesenunterschied in der absoluten Risikoreduktion?
Ja, das passt überhaupt nicht unser Weltbild, das wir bisher hatten. Und ja, nicht nur wir beiden. Also wir beiden haben ja, glaube ich, ein spezielles Weltbild, ein sehr kritisches Weltbild. Aber selbst wenn du dir anschaust, die Daten von der CTT-Gruppe, die hattest du ja eben schon erwähnt, das sind ja diese, die immer wieder aktualisierte, große Meta-Analysen veröffentlichen, muss man sagen, dass die Vorhersage für einen 10 Milligramm pro Deziliter Unterschied wahrscheinlich so eine Risikoreduktion von 7-8% hätten die vorher gesagt. Und in dieser Studie sind es, glaube ich, 37. Mhm. Ja, also
33, aber okay.
33, also ja, aber sozusagen 2,5-3-fach höher ist der Effekt, als wir nach allen bisherigen Daten geschätzt hätten. Und das ist vorsichtig ausgedrückt überraschend.
Die Studie ist ja eingebettet in eine ganze Landschaft von Cholesterinstudien, die wir jetzt zitieren könnten, wo ja Unterschiede rausgekommen sind. Also wenn man an die Improve-It denkt, ja. 2015 veröffentlicht, dass die einzige Studie, in der Ezetimib tatsächlich einen Vorteil gezeigt hat in Kombination mit Simvastatin. Da war der Unterschied, glaube ich, so in der Größenordnung, weiß nicht, 15, 18 LDL. Und da war die relative Risiko 6,4% im Vergleich zu der relativen, die wir jetzt haben, von 33.
Ne? Das ist halt, nochmal festhalten, das ist das Fünffache, ne?
Auch eine andere Studie, die jetzt, also Improve-It ist ja von 2015, also schon ein Tickchen älter, aus dem Lancet aus 2022, die heißt Racing-Studie aus Korea. Da sind eigentlich zwei verschiedene Strategien verglichen worden. Rosuvastatin 10 Milligramm mit Ezetimib 10 Milligramm gegen Rosuvastatin 20. Und es sollte geguckt werden, wie viele Leute man mit zum LDL unter 70 bekommt. Da war der Unterschied zwischen 10 und 15 Milligramm pro DL, LDL-Cholesterin, da ist kein signifikanter Unterschied. Nicht? Also numerisch war die Kombinationsgruppe etwas besser, 0,8%, das war aber nicht statistisch signifikant. Also LDL-Unterschied in der Größenordnung von der EDSPAVE, aber in der Studie nicht signifikant. Ne?
Ja.
So dass man sagen muss, das Ergebnis von EDSPAVE ist erstmal biologisch nicht so richtig plausibel.
Ja, oder unerwartet besser als erwartet, nicht? Also, dass sozusagen so ein Ergebnis jetzt so rausreißt, ja, das haben wir, also solche riesengroßen Unterschiede, solche Effekte wie in der Studie kennen wir von vor 40 Jahren, als wir die allerersten Cholesterinsenker eingesetzt haben, ne? Mhm. Also, das passt nicht ins Bild. Man muss skeptisch sein. Was kann der Grund dafür sein, dass dieser Unterschied so groß ist?
Ich wollte nachher nochmal die Geschichte der 4S-Studie kurz erzählen. Mhm. Wenn wir auf einen anderen Punkt kommen, das hast du ja im Grunde gerade angesprochen. Frühe Cholesterin-Statinsenker-Studien, Da gibt es noch einen anderen Punkt, der sehr, sehr interessant ist. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Aber da gab es deutliche Risikoreduktionen. Aber die sind alle von viel, viel höheren LDL-Cholesterin-Konzentrationen ausgegangen.
Das muss man ja auch nochmal sagen. Das Ausgangs-LDL-Cholesterin in diesen beiden, bei diesen Patienten war 76.
76, ne?
Ja, also das heißt, die einen sind von 76 auf 66 gesenkt worden und die anderen auf ungefähr 56. Also schon das Ausgangscholesterin ist ein ganz anderes. Und ich muss gestehen, ich habe mich in der Vorbereitung mit der Frage beschäftigt, was unterscheidet denn die Südkoreaner von den Europäern? Weil wir müssten ja, selbst wenn das Ergebnis jetzt, weil wir sozusagen sagen würden, ja, das ist sehr valide, was wir ja, glaube ich, gerade sehr anzweifeln, dann müsste man nochmal gucken, ist das denn ähnlich? Und was ich gefunden habe, sind große Unterschiede. Ich habe mich mit Open Evidence unterhalten und die Menschen in Korea, in Asien sind deutlich anders. Und was ich, das ist ja was, was glaube ich, für dich als Hypertensiologen doch total spannend ist, dass das kardiovaskuläre Risiko dort in der Bevölkerungspopulation viel, viel stärker vom Blutdruck als von anderen Risikofaktoren getrieben wird. Also im westlichen, in der westlichen, ja, habe ich auch da erst gelernt. In der westlichen Welt ist es eben, sind es quasi doch alle Risikofaktoren ähnlich. Der Blutdruck führt auch in der westlichen Welt, aber da spielen auch andere Dinge wie Cholesterin, wie Rauchen, Familienanamnese eine Rolle. Im asiatischen Raum ist der Blutdruck ganz entscheidend.
Okay.
Der hat offensichtlich einen größeren Einfluss.
Okay. Was würdest du denn sagen? Also wir sind jetzt bei dem Punkt, dass da nur ein geringer LDL-Unterschied ist zwischen den beiden Gruppen und dass das nicht in unser bisheriges Wissen passt. Ne? Was würdest du denn sagen, gibt es noch andere Probleme mit dieser Studie?
Man muss sich, glaube ich, einmal angucken, was mit diesem kombinierten Endpunkt ist. Du hast ja schon gesagt, wir haben gesagt, das ist eine Kombination von mehreren Dingen, die wir schon genannt haben. Und du hast gesagt, es gibt eine Auswertung nach den einzelnen Punkten, die hier kombiniert worden sind. Und wenn man sich das anschaut, dann kann man sehen, dass der allergrößte Effekt, der stärkste Unterschied ist bei der Frage, ob eine Revaskularisation stattgefunden hat.
Also das soll 2/3 dieser enormen absoluten Risikoreduktion von 3,1% soll durch diese Revaskularisationen getrieben sein.
Ja, und zwar nicht im Rahmen vom akuten Koronarsyndrom. Das war gar nicht so groß unterschiedlich, sondern es waren sozusagen, also es war ja ein Investigator-Initiated Trial. Das heißt sozusagen, die Kolleginnen und Kollegen, die Patienten vor Ort betreut haben, die haben die Indikation zur Revaskularisation gestellt. Und das eben, das ist der größte Unterschied. Der allergrößte Teil des Ergebnisses geht auf diesen Unterpunkt.
An der Stelle müssen wir unbedingt erwähnen, dass das keine doppelt blinde Studie war, sondern dass sie Open Label war. Das heißt, die Behandler jeweils wussten, in welcher Gruppe der Patient ist.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den du erwähnst, Ingo, weil also es geht ja überhaupt nicht darum, dass irgendjemand eine böse Absicht hat, wenn er da Patienten in dieser Studie betreut, sondern es geht einfach darum, das Wissen darum, ob der in einer Behandlungsgruppe ist oder nicht in der Behandlungsgruppe, kann zum Beispiel ja die Frage zur Indikation für einen solchen Eingriff beeinflussen. Ganz klar. Unbewusst und gar nicht schlimm. Und das ist eben die ganz große Gefahr. Wir haben ja eben schon gesagt, die LDL-Werte sind ja in Weiten, gibt es eine große Schnittmenge. Das heißt, an den LDL-Werten hätten die Kollegen es gar nicht erkennen können. Das wäre eigentlich, ich stelle mir die Frage, warum war die Studie nicht verblindet?
Das ist sicherlich einer der großen Kritikpunkte an dieser Studie. Wir stellen fest, dass es gibt eine Reihe von harten Endpunkten. Nicht? Also da kommt ja auch kardiovaskulärer Tod und solche Geschichten. Ist in dem Endpunkt mit drin, aber es gibt eben auch Weiche. Ne? Und da ist eben die Revaskularisation ist einer, der weich ist. Ne? Das ist sozusagen individuelle Entscheidung des Behandlers. Ne? Und dann Krankenhausaufnahmen mit Angina pectoris, ne, ist ja auch ein weicher Endpunkt. Ne? Sodass man sagen muss, und der Hauptteil dieser großen absoluten Risikoreduktion wird eben getrieben durch weiche Endpunkte und nicht durch harte Endpunkte. Einzige Ausnahme, muss man sagen, der Fairness halber sollten wir erwähnen, nicht tödliche Herzinfarkte. Die waren auch signifikant weniger. Das ist ja zumindest, würden wir sagen, ein halbharter Endpunkt.
Das stimmt. Wir sagen nochmal dazu, die absolute Risikoreduktion, die war 0,9% und die Number Needed to Treat, die sich daraus errechnet, ist 113. Aber lebensrettend ist das nicht.
Nein.
Um das anzuschauen, muss man sich in den Tabellen die Hazard Ratios angucken. Und immer dann, wenn die Hazard Ratio die 1,0 schneidet, gibt es keinen signifikanten Unterschied. Und wenn man sich zum Beispiel die Hazard Ratio für Tod aus kardiovaskulärer Ursache anguckt, schneidet das dick die 1 von 0,8 bis 1,6. Also Mortalität wird nicht beeinflusst, nicht mal die kardiovaskuläre Mortalität.
Das war, du nimmst es ein kleines bisschen vorweg, das finde ich ist das dritte Problem dieser Studie, über das wir sprechen sollten. Und das ist für mich fast das stärkste Argument, sag mal, gegen die Validität dieser Studie. Die Studie hat keinen Einfluss weder auf die kardiovaskuläre Mortalität noch auf die Gesamtmortalität. Man würde doch ganz entspannt denken, bei einer 33-prozentigen relativen Risikoreduktion, so einer riesen Risiko, müssten doch irgendwie mehr Menschen überleben als in der anderen in der Kontrollgruppe, oder?
Also ich würde das auch erwarten. Und das ist aber offensichtlich eben nicht der Fall.
Und an der Stelle wollte ich eben kurz noch einmal 4S einführen. Das ist ja sozusagen der Ausgangspunkt der gesamten Statinstudien, ist die 4S-Studie. Und da war es so, da ist die Gesamtmortalität erheblich gesenkt worden, nämlich um absolute 3,3% innerhalb von 5,4 Jahren. Und die haben ein Ausgangs-LDL gehabt von 188.
Ja.
Haben es gesenkt auf 120 mit 20 bis 40 Milligramm Simvastatin, also was wir heute eine moderate Dosis eines Statins nennen würden,
ja.
Und hatten diesen enormen Effekt. Ich meine, ich glaube, das haben wir auch schon in den ersten Folgen zu Cholesterin gesagt, dass immer dann, wenn man Leute aus diesem hohen Cholesterinbereich rausholt, und sie in einen moderaten Bereich bringt, nicht? Also deswegen, manche Leitlinien sprechen ja auch von der 50-prozentigen Reduktion des LDL-Cholesterins. Immer dann hat man das größte Risiko für diese Patienten abgefrühstückt. Und das, was man dann noch erwarten kann, sind eigentlich nur noch im kleinen einstelligen Prozentbereich,
ja,
Risikoreduktionen. Und man muss ja nach wie vor sagen, wo 55 oder jetzt ja bei Hochrisikopatienten sollst du es auf unter 40 senken, wo kommt das her?
The lower the better. Bin mir nicht so sicher, ob dieses Konzept von the lower the better nicht eigentlich auch zutiefst menschlich ist. Ja, das verfolgt uns in der Diabetologie ja auch. Je niedriger der HbA1c, da haben wir immer das Problem, dass wenn wir den ganz niedrig senken und die Patienten lange Diabetes haben, dann brauchen wir Therapien, die auch Unterzuckerungen machen können. Dann gibt es so einen Gegenschwung, dass die Leute plötzlich unangenehme Komplikationen, nämlich Unterzuckerungen, bekommen. Aber dieses je niedriger, desto besser, das ist kein Problem von Cholesterin und von Kardiologen oder Nicht-Kardiologen, sondern das ist, glaube ich, ich glaube, dass das irgendwie menschlich ist, das zu denken. Aber wir müssen, glaube ich, ja, wenn wir richtig nachdenken, müssen wir feststellen, das Konzept zieht nicht. Das ist das. Wir haben keinen Nachweis, dass das Konzept stimmt.
Mhm. Und also ich bin ja sehr viel bei Bluthochdruck unterwegs. Da ist ja eine ähnliche Entwicklung. Da werden die Grenzwerte oder die zu erreichenden Zielwerte, andersrum gesagt, werden ja auch immer niedriger. Und auch genau da ist das gleiche Phänomen. Du hast den größten Benefit für die Patienten, hast du, wenn du sie von 160 auf 140 senkst.
Ja.
Und das, was du dann machst, also wo du versuchst, sozusagen hart am Wind zu segeln und so dann die Schwelle zu finden zwischen, ich habe orthostatische Symptome und kriege auf allen Vieren und das Leben macht noch Spaß und ich habe einen Blutdruck, der einigermaßen mich aufrecht gehen lässt. Diese Grenze sollen wir ja jetzt im Moment suchen und finden. Also es gibt dann diese Formulierung, ja, ein schöner Blutdruck wäre 130, 80, aber wenn toleriert, dann noch niedriger. Mhm. Es gibt keine Evidenzen dafür, dass wir tatsächlich noch mehr kardiovaskuläre Endorganschäden verhindern, wenn man den Blutdruck auf 120 senkt.
Das stimmt.
Außer der Sprintstudie, die 2015, New England Journal, die aber, sagen wir mal, schwer diskutiert wird und nie wiederholt worden ist.
Und ich glaube, dazu kommt auch noch, dass wir mit diesem the lower the better auf der Seite, also das passiert, das führt ja dazu, dass ein Großteil der Patienten das Ziel nicht erreicht. Mhm. Also das sieht man ja schon an dieser Studie. Und in dieser Studie ist ja sozusagen, unter Studienbedingungen sind ja immer noch Dinge möglich, die im wahren Leben ja nicht funktionieren. Und die haben selbst unter diesen Studienbedingungen, haben sie es nicht geschafft, dieses Ziel zu erreichen. Sondern der Großteil der Patienten war, wie du gesagt hast, hatte sozusagen LDL-Werte auch in der intensiviert behandelten Gruppe, die höher waren und die im Bereich der weniger intensiv behandelten Gruppe waren. Mhm. Das heißt, wir erzeugen permanent, also bei uns selber und vor allen Dingen bei unseren Patientinnen und Patienten, Frustration. Mhm. Weil sie immer das Gefühl haben, ich genüge nicht. Ja, also ich genüge nicht, der HbA1c ist nicht genügend, also das nehmen die Leute ja persönlich. Ihr LDL-Cholesterin ist nicht niedrig genug, ihr Blutdruck ist nicht niedrig genug. Und das in einem Bereich, du hast das eben ja so wunderbar gesagt, wo der 80%, 90% der Risikoreduktion sind ja lange abgefrühstückt.
Weg.
Ja, ja? Also ja. Und wir haben das ja schon mal in einer Folge, du hast das sehr eindrucksvoll gesagt. Warum machen wir keine Programme, bei denen wir versuchen, mehr Leute zu finden, die 160 haben? Du hast Zahlen genannt, bei wie wenigen Leuten der Blutdruck bekannt ist und er auch nur unter 140 ist. Und wir kümmern uns mit riesem Aufwand darum, Leute von 135 auf 125 zu bekommen. Das Geld wäre, oder die Energie, nennen wir es, ist ja auch Man- und Women-Power, wäre an anderer Stelle besser investiert. Und ich glaube, das gilt fürs Cholesterin ganz genauso.
Okay, lass uns nochmal zurückkommen zu dieser eindrucksvollen Studie. Was würdest du sagen, wie passt denn diese AdsPay sozusagen in die Studienlandschaft von dem, was wir bisher wissen?
Na, also ich finde, man muss einmal sagen, dass es den Autoren zu großer Ehre gereicht, dass sie unsere Fragestellung aufgenommen haben. Mhm. Also die kennen uns ja gar nicht, aber diese Frage steht ja im Raum.
Die stand lange im Raum.
Und alle haben gesagt, es gibt keinen direkten Vergleich. Es gab immer historische Vergleiche, die große Probleme hatten. Und sie haben das gemacht. Aber wir finden, methodisch ist das so problematisch, dass wir aus diesen Ergebnissen doch jetzt keine Veränderung unserer Therapien ableiten würden? Oder würdest du jetzt was anderes
die
machen?
Die Frage stelle ich dir gleich noch.
Achso, die stellst du mir gleich noch. die Welt ist sozusagen jetzt um eine Studie reicher geworden, die wir sehr kritisch sehen und würden sagen, wir würden sozusagen ein anderes Konzept ja vorschlagen wollen. Wir würden, die Idee der Studie an sich ist gut, aber wir würden hätten gerne eine doppelt blinde Studie und wir hätten gerne eine Verblindung für die Indikationen, für die Entscheidung zur Revaskularisation, damit das eben nicht dieser Bias, den du als Behandler immer hast, dass du den so weit es irgend geht eliminierst. Mhm. Also eine offene Studie fänden wir nicht gut. Man sieht, was das für Probleme hat.
Ja, also letztendlich stehst du dann, ja, das ist gemacht worden, aber der Wissenszugewinn ist problematisch, nicht?
Ja.
Den kann man nicht einfach so übernehmen und kann sagen, nicht, ab jetzt muss ich irgendwie was anders machen. Es ist ja sehr aufschlussreich, welche Quellen die AdsPay feiern und welche Quellen damit sehr kritisch umgehen. Und wenn man da ein Muster erkennen möchte, dann könnte man sagen, je näher jemand der Pharmaindustrie steht, desto jubelnder fällt der Kommentar aus.
Ja.
Während unabhängige Quellen, wir lesen ja beide das Arzneimitteltelegramm, unabhängige Quellen ja doch kritischer damit umgehen.
Ja. Absolut.
Was hat das Arzneitelegramm gesagt?
Also sie sagt eigentlich, wenn man das ein bisschen platt sagen würde, sagt das Arzneitelegramm, die Studie taugt nicht als Argument für LDL-Zielwerte unter 55. Und sie ist auch keine, und sie liefert auch keine Grundlage, die bisherigen Positionen zu revidieren, sagt das Arzneitelegramm. Mhm. Also das ist jetzt nicht überraschend, dass die das sagen, aber es ist nicht, weil sie immer was anderes sagen als die anderen, sondern ich finde, sie haben gute Argumente, die sich ja mit den Argumenten, die wir jetzt so zusammengesammelt haben, in den letzten 20 Minuten auch ganz gut decken.
Mhm. Genau, ne? So, dass jetzt meine Frage an dieser Stelle kommt, Andreas, muss ich ab morgen meine Cholesterinpatienten anders behandeln?
Ich würde dir das nicht empfehlen. Also nicht anhand dieser Studie.
Okay, das erleichtert mich sehr.
Um es ganz deutlich zu sagen. Also es gibt so ein paar Sachen, wir können vielleicht noch mal einmal ganz kurz in die Methodik zurückgehen. Wenn man mich gefragt hätte oder vielleicht sogar uns beide gefragt hätte bei der Planung der Studie, wie viele Patienten braucht man, um einen Unterschied rauszubekommen? Mhm. Ich finde, die Studie ist überraschend klein.
Ja,
also ich hätte nicht gedacht, eigentlich würde man gerne die Power-Analyse lesen, dass man denkt, dass man mit 3000 Patienten einen Unterschied rauskriegen kann.
Man erwartet ja einen kleinen Unterschied. Ne?
Genau. Aber vielleicht ist das, muss man auch auf der anderen Seite sagen, vielleicht ist das ja auch mal der Startschuss, zu sagen, dass jemand anders auch eben noch eine Studie macht, die eben dann verblindet ist. Ich befürchte allerdings, dass diese Studie jetzt in die Welt getragen wird von denen, die eher nicht auf der Seite der Stimmen des Arzneitelegramms und Ähnlichen stehen, die sagen würden, jetzt ist der Beweis erbracht.
Also ich habe mir natürlich auch überlegt, ist so eine Studie möglich? Habe versucht, mich in die Position einer Pharmafirma zu versetzen. Diese Studie, muss man fairerweise sagen, war nicht pharmagetrieben, sondern das war von der südkoreanischen Gesundheitsbehörde finanziert. Würdest du ein Pharmaunternehmen dazu bekommen, so eine Studie zu machen? Oder sag mal, noch mal etwas anders formuliert, wissen wir denn nicht eigentlich, was da rauskommen würde? Haben wir nicht eine Ahnung?
Wir haben eine Ahnung. Und das ist, glaube ich, ja auch der Grund, warum das nicht gemacht wird. Ne? Und ich glaube, solange das System weiterhin so funktioniert, ohne dass man diese Studien hat, ist ja auch keiner in der Not, so eine Studie zu machen. Wir leben ja in einer Blase, also wir beiden und mit diesem Podcast noch viel mehr. Mhm. Wir predigen ja den Bekehrten. Ja, wir haben so ein bisschen Wind bekommen, dass die Leute nochmal gefragt haben, gibt es nicht irgendwie noch andere Risikomarker? Was ist mit Leuten, die Lipoprotein klein a hoch haben? Müssen wir die nicht doch eher behandeln? Aber das ist eine kleine Gruppe. Wir bewegen uns in der Blase derer, die sagen, wir sind skeptisch, wir sind kritisch, wir haben keinen Beweis. Wir würden das Konzept Fire and Forget vertreten. Und die große Gruppe außerhalb, wir sind eine kleine Gruppe. Und die große Gruppe ist extrem cholesteringläubig und verfolgt dieses Konzept. Und warum soll jemand, es läuft gut, das Geschäft läuft, das ist tief in allen drin. Wir haben mehrfach schon gesprochen, dass Patienten, die zu uns kommen, die Verdoppelung vom Krea interessiert die nicht sonderlich, wenn das Cholesterin doch nur schön ist. Ja, also wir haben keine gute Risikoeinschätzung, dass wir irgendwann auch mal eine schöne Folge mit über das Buch von Herrn Gigerenzer zu machen, über Risiko.
Risiko, ja.
Der immer von Risk Illiteracy spricht, dass die Leute sozusagen Risiken nicht einschätzen können, weil wir das nicht gelernt haben. Führt jetzt hier weit weg. Aber ich glaube, das Geschäft funktioniert im Moment so wunderbar. Und deswegen, glaube ich, wird das keiner machen. Und was man auch sieht, du hast das eben erwähnt, dass das eine Studie ist, die ist aus öffentlicher Hand finanziert worden. Das hat große Vorteile und an dieser Stelle aber auch einen Nachteil. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn die Studie, also dass so wenig PCSK9-Hämmer eingesetzt worden sind, die ja nochmal zusätzlich zu den Statinen extrem potente LDL-Cholesterinsenker sind, das wird doch was damit zu tun haben, dass das sozusagen auch finanzierbar gewesen sein muss und dass das nicht Teil der Studie war, sondern die Medikation, vermute ich, wird schwierig sein, sozusagen PCSK9-Hämmer in einer Studie einzusetzen, wo du nicht unglaubliche Gelder der Industrie hast. Mhm. Und das hat, glaube ich, auch dazu geführt, dass die LDL-Zielwerte sich gar nicht unterscheiden. Aber ich glaube, man kann keinem PCSK9-Hämmer empfehlen, eine solche Studie zu machen, weil man befürchten muss, dass dieses Ergebnis, was hier rausgekommen ist, da nicht rauskommen wird, wenn man das verblindet macht.
Ich habe mich nochmal beschäftigt mit der Zusammensetzung des Guideline-Palettes, zum Beispiel der ESC und die Industrieverwebung. Und darüber habe ich fest, was Interessantes, also wir haben ja schon gesagt, ne, es ist so, dass da jeder, der auf diesem Panel sitzt, hat multiple industrielle Verwebung und bezieht Gelder von der Industrie. Aber was mir neu aufgefallen ist, ist, dass dieses Panel ist extrem homogen besetzt. Es sind alle Leute auf der Payroll der Industrie.
Ja.
Und es sind meistens die Leute, die auch dann an den großen Cholesterinstudien teilgenommen haben und die durchgeführt haben und die natürlich dann auch diese LDL-Hypothese glauben und vermarkten, nicht? Und es gibt keine Leute auf diesen Panels. Also wenn wir zurückdenken an unsere Denkfehler, Confirming und Disconfirming Evidence und wie wertvoll Disconfirming Evidence sein kann und nicht noch ein weiterer Confirming Evidence. Es sitzen da keine Leute, die eine andere Meinung haben, die einerseits nicht Industrie gesponsert sind, und eventuell eben zum Beispiel sagen, also das mit euren Zielwerten, das ist nicht bewiesen. Ja, wir sehen einen Effekt von Statinen, ne, insbesondere in der Sekundärprävention sehen wir einen schönen Effekt davon und das will keiner in Abrede stellen. Aber dass immer niedrigere LDL-Werte noch besser sind, das ist nicht bewiesen. Und diese Leute, die sitzen da nicht. Diese Meinungen, die werden nicht gehört.
Das stimmt. Und ich kann vielleicht einmal berichten, ich bin ja nebenbei auch Mitglied der DGAM, der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin. Und da hat sich eine Gruppe der DGAM, in deren E-Mail-Verteiler ich bin, hat sich nach Erscheinen dieser Studie mit dieser Studie beschäftigt. Mhm. Und die haben sehr seriös angefangen zu sagen, kann es sein, dass das jetzt doch der Beweis ist? Ja, müssen wir, die haben versucht sozusagen einmal auch gegen den Strich zu denken. Mhm. Ja, wir wollen das nicht und wir sind immer auf diesem Konzept Fire and Forget, aber wir müssen einmal gucken, kann es vielleicht sein, dass diese Studie der erste Schritt in diese Richtung ist? Die haben das versucht, die haben niemanden eingeladen, der von außen kommt. Das wäre vielleicht auch nicht gut gegangen. Aber ich weiß, dass die Gruppe intensiv eben genau mit Gegenrede versucht hat zu schauen, kann es sein, dass das doch der Beweis ist. Am Ende sind sie zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wie wir. Mhm. Aber diese Systeme sind komplett voneinander getrennt. Auch ideologisch, muss man sagen. Ja, also wir würden sagen, mit denen wollen wir nicht zusammenkommen. Also da sind ja auch ideologische Vorbehalte.
Wir kommen wieder zu dem Punkt, wo es religiös wird, Andreas.
Absolut. Und ich glaube, so langsam nähern wir uns ja auch dem Ende, glaube ich, des Teufels, der im Detail steckt. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache, die kam ganz am Anfang, die müssen wir am Ende nochmal betonen. Wie auch immer man zu dieser Studie steht und zu den Ergebnissen, es handelt sich um die Sekundärprävention.
Sekundärprävention,
völlig richtig. Das ist mir nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Also in der Primärprävention hat das nichts zu tun und man darf keine Ergebnisse der Sekundärprävention, egal wie man zu ihnen steht, auf die Primärprävention übertragen. Ja.
Obwohl jetzt versucht wird, ja diese Grenze aufzuweichen, aber es gibt immer noch Unterschiede.
Du meinst, das Vorhandensein einer Halsschlagader ist eigentlich schon Sekundärprävention. Spätestens, wenn sie einen weichen Plack hat.
Was würdest du sagen? Ändern wir unsere Position? Wir haben ja sozusagen die zwei Folgen gemacht. Ich glaube, es waren 17 und 19 zu Cholesterin und haben ja eine relativ klare oder eine deutliche Position bezogen. Ändern wir die heute?
Nein.
Nein.
Es gibt keinen Grund daran, was zu ändern. Wir halten weiterhin die Augen offen nach weiteren Studien, die erscheinen.
Ja. Ja.
Und man muss ja vorherweise auch sagen, man hat nicht versucht, diese Studie zu verstecken in irgendeinem kleinen Journal, sondern die ist groß publiziert, man konnte sie rasch sehen. Mhm. Wir verlinken sie unten in den Shownotes, die ist aus dem New England Journal, also zumindest das Abstract kann man ja auch frei erhalten.
Ich würde unsere Position ja nochmal zusammenfassen. In der Sekundärprävention, das ist ja gar keine Frage, da ist der Einsatz von Statinen bringt Vorteile, ne, so dass wir das ja gar nicht in Abrede stellen würden. Bei uns fängt es ja an sozusagen, dass wir anfangen würden, mitreden zu wollen, wenn es darum geht, um LDL-Zielwert-Titration. Nee, also man muss klar sagen, dass eine Zielwert-Titration unter 55 Milligramm pro DL mit einer sehr, sehr schwachen Evidenz belegt ist. Vor allem für Statine, das kommt ja aus den PCSK9-Studien, dieser Zielwert. Und dann würden wir doch sagen, dass in der Primärprävention gelten andere Regeln. Zielwerte sind in der Primärprävention nie getestet worden, sondern es ist nur gemacht worden, Medikament ja oder nein. So dass man sagen muss, das, was man jetzt manchmal ja auch auf Laborzetteln sieht, dass da Zielwerte angegeben werden für Patienten, die das primärpräventiv kriegen sollen. Keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist. Ne? Da gibt es keine Studien zu. Wärst du mit der Zusammenfassung einverstanden?
Mit der Zusammenfassung bin ich sehr einverstanden. Vielen Dank, Ingo.
Ja, dann hoffen wir, das hat euch Spaß gemacht, dass wir mal wieder uns eine Studie vorgenommen haben und den Teufel im Detail gesucht haben. Wir haben ja ein bisschen was gefunden und ich hoffe, dass das für euch einen Mehrwert gebracht hat.
Ja, das hoffe ich auch. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.